7 Millionen Franken für einen Abstimmungskampf. Ist das viel Geld, Odi Lammann?
Ja, die Zahlen, die müssen natürlich kontextualisiert werden. Seit relativ kurzer Zeit ist das tatsächlich möglich in der Schweizer Politgeschichte, weil wir haben seit 2023 neue Transparenzregeln, die in Kraft sind.
Und was meinst du, Lukas? Ist das viel Geld?
Ja, es ist sehr viel Geld. Einerseits absolut 7 Millionen Franken, muss man sich auch zuerst einmal vor Augen führen. Und andererseits auch relativ bei der Abstimmung 2024 das Budget von denen, die wollen, die Autobahn ausbauen, ist 4 Millionen gewesen. Und man sieht, das ist jetzt fast das Doppelte.
Am Sonntag stimmen wir ab über die Abschaffung des Eigenmietwerts. Der Hauseigentümerverband hat für einen Abstimmungskampf 7 Millionen Franken eingesetzt. Das ist ein Rekord, seitdem solche Zahlen öffentlich sind. Darum fragen wir heute, kann man Abstimmungen kaufen? Und wer finanziert unsere Parteien? Seit mehr als 2 Jahren lässt sich dazu etwas mehr sagen als früher. Seit 2022 müssen Parteien und Abstimmungskomitees ihre Bücher offenlegen. Wer sind die grossen Geldgeber? Was taugen die Transparenzregeln? Wie viel mehr wissen wir jetzt über die Politikfinanzierung? Das wollen wir heute diskutieren mit einem Gast aus der Wissenschaft. Das ist Todi Lammann. Sie ist Rechtsprofessorin an der Universität Lausanne und auf Lobbyregulierung und Politikfinanzierung spezialisiert. Willkommen, Odile.
Merci für die Einladung.
Und der Lukas Häuptli ist auch hier im Studio. Er ist Leiter der Politikredaktion bei Republik. Hallo, Lukas.
Hallo zusammen.
Mein Name ist Priscilla Imboden. Ich bin Bundeshausredaktorin von der Republik. Sieben Millionen Franken, das ist der Rekordbeitrag, den die Befürworter für die Abschaffung des Eigenmietwerts ausgeben. Hauptspenderin ist der Hauseigentümerverband. Zum Vergleich, die Gegner, das ist die SP Schweiz und die Agentur für erneuerbare Energien, AEE, sie haben 500'000 Franken zur Verfügung. Lukas, was meinst du? Heisst das, die Befürworter werden die Abstimmung gewinnen?
Wir werden es sehen. Es hat bis jetzt 2 grosse SRG-Umfragen gegeben. Die eine ist aus dem August, die andere ist von der ersten Hälfte September. Und dort ist der Anteil von denen, die Ja sagen zur Abschaffung des Eigenmietwerts, von 58% auf 51% gesunken. Trotz den Millionen, die die Befürworter der Abschaffung in den Abstimmungskampf gesteckt haben, ist offenbar der Ja-Anteil kleiner geworden. Das könnte zur Annahme verleiten, dass man sagt, nein, man kann Abstimmungen eben nicht kaufen. Aber das ist natürlich alles Kaffeesatz lesen. Zuerst müssen wir das Abstimmungsresultat abwarten.
Häufig ist es ja so, dass die mehr Geld zur Verfügung haben, gewinnen. Es ist aber auch so, manchmal, dass das nicht der Fall ist. Zum Beispiel vor einem Jahr beim Autobahnausbau. Dort haben die Befürworter viel mehr Geld ausgegeben und haben dann gleich verloren. Odile, heisst das, Geld spielt gar nicht so eine Rolle beim Abstimmungskampf?
Das Beispiel ist sicher eine gute Illustration dafür, dass Geld allein sich nicht oder eben nicht immer reicht. Und die Frage, ob Abstimmungen käuflich sind, die kann man nicht einfach generell beantworten. Es gibt aber auch viele Gegenbeispiele, wo das Geld tatsächlich zum Erfolg beiträgt hat. Und ein Beispiel ist die Umweltverantwortungsinitiative. Die Abstimmung im Februar hat gezeigt, dass pro Lager 245'500 Franken ausgegeben hat und das Kontralager 420'000. Und das Kontralager hat gewonnen.
Was bringt es denn, wenn man viel Geld zur Verfügung hat?
Es ist zwar keine Erfolgsgarantie, aber es ist unumstritten, dass Geld nicht schaden kann, wenn man Kampagnen organisieren muss. Kampagnen sind ja auf Geld angewiesen, auf Unterstützung, auf verschiedene Arten und Weisen. Und darum ist das sicher nicht eine schlechte Sache, wenn man Geld hat.
Die neuen Transparenzregeln bei der Politikfinanzierung, die schreiben vor, dass Kampagnen ihre gesamten Spendeneinnahmen und auch die Sachspenden müssen offenlegen müssen. Individuelle Spenden auch, wenn sie höher sind als 15'000 Franken. Das muss aus der eidgenössischen Finanzkontrolle EFK gemeldet werden und die tut sie publizieren vor der Abstimmung oder auch den Wahlen. Erst gerade hat sie die neuesten Zahlen zur Parteienfinanzierung publiziert. Die SP hat mit über 9 Millionen Franken im letzten Jahr am meisten Geld eingenommen, gefolgt von der SVP, die halb so viel hatte, der Freisinnigen und der Mittepartei. Warum ist die Sozialdemokratische Partei als reichste von der Schweiz rausgekommen, Odile?
Wir wissen schon seit langem, dass die Parteien sehr unterschiedliche Finanzierungsmodelle haben. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass die neuen Transparenzregeln nur über bestimmte Finanzierungsquellen Auskunft geben. Die Parteien müssen ihre Einnahmen, wirtschaftliche Vorteile, die sie bekommen, und Mandatsbeiträge offenlegen. Aber sie müssen zum Beispiel nicht das Vermögen offenlegen. Und die Transparenzregeln verraten uns nicht, wie viel Geld die Parteien insgesamt haben. Die Einnahmen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, das sind nur ein Teil von dem Kapital. Dass die Parteien unterschiedliche Finanzierungsmodelle haben, das zeigen euch die offengelegten Mandatsbeiträge. Das sind Beiträge, die die MandatsträgerInnen, zum Beispiel die Parlamentsmitglieder, aber auch Richterinnen und Richter, müssen zahlen, die die Partei vertreten. Und das wird den Parteien quasi als Gegenleistung gezahlt. Und die linken Parteien, die verlangen tendenziell viel höhere Beiträge als die rechten Parteien. Das ist nicht Zufall, sondern das entspricht einfach den unterschiedlichen finanziellen Ausgangslagen und Unterstützungsbedürfnissen der Parteien. Und genau wegen solchen Punkten ist es schwierig, die von den verschiedenen Parteien offengelegten Zahlen zu vergleichen.
Also die SP kommt als reichste Partei aus dieser Aufstellung hervor. Sie ist vor allem finanziert durch Kleinspenden von individuellen Personen, also von Spenden unter 70 Franken im Schnitt. Geben die Parteifinanzierungszahlen ein realistisches Bild ab, Lukas, was meinst
du? Ich glaube, ich bin überzeugt, dass sie kein realistisches Bild zeigen. Ich habe das Wahljahr 2023, dort sind die letzten nationalen Wahlen gewesen, einmal angeschaut. Auch dort war die SP die Partei gewesen mit den höchsten monetären Zuwendungen, wie das heisst, weit vor der SVP. Die SVP hat im Wahljahr 2023 knapp 4 Millionen Franken deklariert. Der Zufall will, dass ich vor Jahren einmal die interne Buchhaltung zugespielt bekommen habe von der SVP. Dort ist es um das Superwahljahr 2007 gegangen. Das ist das Wahljahr, wo nachher der Christoph Blocher abgewählt worden ist. Und schon da hat die SVP für diesen Wahlkampf 12 Millionen Franken ausgegeben. Da kann irgendetwas nicht stimmen, wenn 16 Jahre später die gleiche Partei unter einem für die nationalen Wahlen angeblich nur noch ein Drittel ausgibt.
Trotzdem zeigen die Zahlen doch interessant bei der Herkunft der Gelder, auch wenn vielleicht die ganzen Beträge, also die Gesamtbeträge nicht ganz stimmen. Nämlich während SP vor allem von Einzelpersonen finanziert wird, werden SVP, Mitte, FDP und die Grünliberalen vor allem von der Wirtschaft finanziert. Was bedeutet das, Odile?
Die Herkunft der Spenden, das heisst die Urheberschaft, die muss nur dann offengelegt werden, wenn ein Spender oder eine Spenderin mehr als 15'000 Franken spenden. Das ist sowohl für die Finanzen der Parteien relevant, als auch bei Wahl- und Abstimmungskampagnen. Der Gedanke ist, dass bei Grossspenden, also eine Grossspende ist laut Gesetz eine Spende von mehr als 15'000 Franken, dass bei solchen Grossspenden die Identität vom Urheber oder von der Urheberin relevanter ist als bei Kleinspenden, weil ein solcher Grossspender eine grössere Einflussmöglichkeit hat auf die Kampagne als ein Kleinspender. Und darum hat das Stimmvolk ein Interesse daran, zu wissen, wer eine bestimmte Partei oder Kampagne mit grösseren Beiträgen unterstützt. Relevant ist die Information auch, weil die finanzielle Unterstützung unter Umständen zu Abhängigkeiten führen kann. Und das kann für die Integrität des demokratischen Prozesses gefährlich sein, wenn sich die politischen Akteure aufgrund von solchen Abhängigkeiten lehnt von gewissen Grossspenderinnen und Spendern beeinflussen.
Also das heisst, es besteht die Gefahr, dass bürgerliche Parteien vor allem von wirtschaftlichen Interessen freigenommen werden. Wir haben aber auf der linken Seite eine sehr grosse Einzelspende, nämlich eine Erbin vom Sika-Konzern hat der Grünen Partei zum zweiten Mal schon 1 Million Franken gespendet. Was heisst das für die Unabhängigkeit von dieser Partei, Lukas?
Ich muss mich erinnern, wo das bekannt worden ist, ist das ein riesen Thema gewesen, ob die Grünen sich abhängig machen von so einer Sika Erbin oder von einem Mitglied von dieser Sika-Besitzerfamilie. Ich glaube, es ist ein Problem, auch für die Grünen. Wir wissen jetzt das. Ich habe seitdem eigentlich keine andere grüne Politik festgestellt. Aber ich würde sagen, rein reputationsmässig ist das nicht nur gut gewesen für die Grünen. Meines Wissens hat es innerhalb der Partei auch eine grosse Diskussion gegeben, ob man die Spende überhaupt annehmen soll oder nicht. Die Grünen haben sie dann am Schluss angenommen.
Wenn das Geld systematisch von einer bestimmten Person oder von einem kleinen Personenkreis kommt, dann kann das durchaus zu Abhängigkeiten führen. Und es stellt sich sowieso auch die Frage für die jeweilige Organisation, ob solche Grossspenden nachhaltig sind. Sag mir, wie du dich finanzierst und ich sage dir, wer du bist. Wenn neben der Grossspende viele andere Spenden da sind und zur gesunden Finanzierung der Partei beitragen, dann ist das weniger ein Problem, als wenn eben nur wenige Grossspenden da sind und die Partei stark abhängig ist von einem bestimmten Akteur. Und problematisch wird es vor allem dann, wenn der Kreis der SpenderInnen sehr klein ist und der politische Akteur stark abhängt von diesen SpenderInnen und wenn die Spender das ausnutzen, um entsprechende Forderungen zu stellen. Und die Konzentration der Finanzierungsquellen gibt es zum Beispiel in den USA. Da kommt das allermeiste Geld von einigen superreichen Spenderinnen und Spender. Und aus demokratietheoretischer Sicht ist das nicht unbedenklich. Wir haben ja gesehen, im Rahmen der letzten Präsidentschaftswahl ist zum Beispiel die Rolle von Elon Musk kritisch hinterfragt worden.
Ja, er war auch ein sehr grosser Spender im Wahlkampf von Donald Trump. Solche Verhältnisse gibt es hier nicht oder noch nicht. Und wenn wir mehr wissen wollen, wer hinter den Parteien steht finanziell, dann müssen wir auch gewisse Schlupflöcher können zumachen. Also das heisst, es gibt Verschleierungsmöglichkeiten. Also eine offensichtliche wäre, man kann zum Beispiel weniger als 15'000 Franken spenden, der erscheint man nicht auf der Liste. Gut, das Geld erscheint dann gleich. Oder es gibt auch eine Möglichkeit, eine Gönnervereinigung zu gründen, die Spenden sammelt und das Geld an eine Partei spendet. Beispiel haben wir schon lange, die Freunde von der FDP machen das oder auch bei der SVP die Stiftung für bürgerliche Politik. Bei denen weiss man nicht, woher sie ihr Geld haben. Was bedeutet das, Lukas?
Ja, das Beispiel von der Stiftung für bürgerliche Politik ist aus meiner Sicht ein sehr gutes Beispiel. Wir wissen zwar, was die Stiftung zum Beispiel im 23. in der SVP gezahlt hat, aber wir wissen zum Beispiel nicht, ob das alles ist, weil bei dieser Deklarationspflichten gibt es ja Fristen. Das heisst, wenn zum Beispiel die Stiftung vor der Frist, wo man das melden muss, Geld in die SVP eingezahlt hat, erscheint das Geld nie mehr. Also auch dort würde ich sagen, die Zahlen von der EFK, von der Finanzkontrolle, sind mit grösster Vorsicht zu geniessen.
Also wie ist das genau mit dieser Frist?
Ja, wie gesagt, es ist ums Jahr 23 gegangen, Wahljahr. Und wenn jetzt zum Beispiel die Stiftung für bürgerliche Politik im 22. das gezahlt hat in der SVP, erscheint diese Zahlung nie mehr, weil da das Gesetz schlicht und einfach noch nicht in Kraft war. Und bei den Abstimmungen gibt es auch eine Frist. Das heisst, wenn man vor dieser Frist das Geld ins Abstimmungskampagnenbudget einzahlt, erscheint das Geld auch nicht.
Wie siehst du das? Wo gibt es Lücken in diesem Gesetz, jetzt, was Parteienfinanzierung anbelangt, Odile?
Ich würde sagen, die wichtigsten Schwächen, das sind tatsächlich Schwächen, die die Verschleierung von der Urheberschaft von Spenden ermöglichen. Und ein Punkt sind tatsächlich die Gönnervereinigungen, die jetzt gerade erwähnt worden sind. Eine weitere Möglichkeit ist, dass wir die Strohspenderinnen und Strohspender einsetzen. Das ist jetzt gerade passiert, aber auf der kantonalen Ebene, wie man das erfahren hat, das hat die Gönnervereinigung von Pierre Modé gemacht, dass sie fiktive Spenderinnen und Spender eingesetzt hat.
Also Spender, die es nicht hat gegeben oder andere Personen, als sie deklariert wurden?
Es gibt natürlich Leute, die gespendet haben, oder? Aber der Name von diesen Personen ist nicht bekannt, sondern es sind fiktive Namen genannt worden. Und jetzt muss die Gönnervereinigung das Geld zurückzahlen.
Also jetzt doch Konsequenzen. Aber vielleicht nicht immer. Wir haben nämlich noch die Frage von der Überprüfung. Die Kontrolleure, also die EFK, kann sie gar kontrollieren, ob die Zahlen stimmen, die sie gemeldet wurden?
Das ist eben ein weiteres Problem, das ich sehe bei diesen Transparenzregeln. Das sind die beschränkten Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten von der eidgenössischen Finanzkontrolle. Das ist die zuständige Stelle, so wie sie in der Verordnung bezeichnet wird. Es ist die Stelle, wo die Angaben, die von den politischen Akteuren gemeldet werden, entgegennimmt, kontrolliert, aber eben nur beschränkt. Sie kann das nur beschränkt machen und dann neu veröffentlicht. Und aktuell hat EFK aber sehr beschränkte Befugnisse, wenn es um die Kontrolle geht. Sie kontrollieren formell, dass alle Angaben eingereicht worden sind. und dass die Angaben sind fristgerecht eingereicht wurden. Und inhaltlich tut sie eigentlich nur stichprobeweise prüfen, ob die Angaben tatsächlich korrekt sind, inhaltlich.
Ist das nicht eine zahnlose Sache, Lukas?
Ja, es ein bisschen kann streichen. Das ist eine super zahnlose Sache. Ich glaube, man kann das sagen, die Transparenzbestimmungen, die im Schweizer Gesetz eingeführt worden sind, tragen unter anderem zur Intransparenz bei. Und das, was Dodil gesagt hat, oder? Dass die EFK kann kontrollieren kann. Das ist ein super Beispiel, weil die EFK tut nachher sagen, wo sie sind, kontrollieren. Aber sie dürfen oder sie sagen nicht, was sie gefunden haben bei diesen Kontrollen. Also wir wissen zum Beispiel, dass sie bei der SP sind schauen. Haben die das richtig gemacht? Haben die die Selbstdeklarationen richtig angegeben? Aber nachher, das Resultat, wenn die EFK zum Schluss kommt, nein, da ist beschissen worden, genau das wird unter Verschluss behalten. Das ist Muster ohne Wert.
Das ist schon erstaunlich, weil eigentlich war das Ziel davon, dass man den Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit gibt, ein bisschen mehr zu verstehen, über wie das die Parteien finanziert sind, gerade in einem Wahlkampf oder wie die Kampagne finanziert sind, im Abstimmungskampf. Was hältst du da davon, dass es nicht Transparenz ist, falls eine Partei unvollständige Angaben macht, Odile?
Aber das ist wieder die Frage von den Kompetenzen von der EFK, von der Eidgenössischen Finanzkontrolle. Die EFK selber, die kann eigentlich wenig dafür. Es ist wirklich das Gesetz und die Verordnung, die EFK einschränken. Und das haben der Gesetzgeber und der Verordnungsgeber so wollen. Obwohl im Parlament gleichzeitig euch ganz klar ist gesagt worden, dass das Gesetz soll mehr Transparenz schaffen und dass eine Transparenzregelung ohne griffige Kontrolle ein Papiertiger bleibt. Ich glaube, ein weiteres Problem, was es gibt in diesem Zusammenhang, ist, dass wenn ein politischer Akteur nicht alle Angaben in der Frist liefert und sich weigert, das zu tun, dann ist vorgesehen, dass die EFK Straftaten, von denen sie Kenntnis erhalten, melden, aber die Öffentlichkeit wird das erst viel später erfahren, falls überhaupt Straftaten sind begangen worden. Und nämlich erst dann, wenn ein rechtskräftiges Urteil vorliegt. Aber in solchen Fällen kann die EFK ab dem Urteil einen kommentarlosen Hinweis anbringen, so steht das im Gesetz, oder? Einen kommentarlosen Hinweis auf das Strafurteil anbringen. Das Problem ist einfach, das geht sehr lang, bis das Strafurteil vorliegt, und das heisst, dann ist es eigentlich schon zu spät, weil die Meinungsbildung kann gar nicht mehr beeinflusst werden, oder wenn, dann nur für die Zukunft.
Ich möchte nur noch mal etwas ergänzen zu den Resultaten von diesen Stichproben von der Finanzkontrolle, wo, wir haben es gehört, unter Verschluss gehalten werden. Da gibt es eine Beschwerde dagegen. Die Beschwerde ist vom Bundesverwaltungsgericht hängig. Die Beschwerdeführer, die wollen, dass eben auch die Resultate von diesen Stichproben publik gemacht werden. Vielleicht ganz kurz in Klammern. Interessenbindung. Einer von den Beschwerdeführern ist der Michel Wissou. Er ist seinerseits auch Verwaltungsratspräsident der Republik. Aber wir haben mit dieser Beschwerde nichts zu tun.
Hätte die Beschwerde Chance, Odile?
Die Klage, die zielt darauf ab, dass die Prüfberichte, die eben die Ergebnisse von diesen inhaltlichen Stichproben festhalten, dass diese Berichte öffentlich gemacht werden. Und durch das würde die Öffentlichkeit erfahren, was die Stichproben ergeben haben. Man müsste also nicht auf ein rechtskräftiges Strafurteil warten. Und das Verfahren ist aktuell vor Bundesverwaltungsgericht hängig. Jetzt kenne ich die Einzelheiten von diesem Fall nicht. Ich habe die Beschwerde nicht gesehen. Aber es geht um eine Frage, die primär aus dem Blickwinkel vom Öffentlichkeitsgesetz zu beantworten ist. Das kennen die Journalisten, Journalistinnen wahrscheinlich noch besser als ich. Und das ist eine Frage, die nur zweitrangig aus der Perspektive der Transparenzregeln zu beantworten ist, aus meiner Sicht. Weil die Transparenzregeln, die lediglich festhalten, dass die EFK eine Liste von den materiell geprüften politischen AkteurInnen veröffentlichen. Aber das Gesetz erwähnt nicht das Ergebnis der Kontrolle. Jetzt ist natürlich eine andere Frage, ob die fehlende Offenlegung der Ergebnisse der Stichprobe sinnvoll ist aus Sicht der Transparenz. Ob sich jetzt das Bundesverwaltungsgericht wird äussern zu dieser Frage, das weiss ich nicht, aber es wäre sehr spannend und wichtig.
Also was heisst, wir haben jetzt hier Transparenzregeln mit Lücken und wir haben noch einen wichtigen blinden Punkt, der bleibt. Das ist nämlich das Entgelt aus dem Mandat der Parlamentsmitglieder. Sie können ja in Verwaltungsräten dabei sein, sie können Präsidenten werden von Organisationen und sie bekommen von dem häufig auch bekommen sie Geld dafür. Das muss nicht offengelegt werden. Was haltest du da davon, Dil?
Hier sieht man, wie eng die Thematik von der Politikfinanzierung mit der Thematik des Lobbying und von den Interessenbindungen von den Parlamentsmitgliedern verwandt ist. Gemäss Bundesverfassung und Parlamentsgesetz müssen die Parlamentsmitglieder ihre Interessenbindungen offenlegen. Was sie aber nicht müssen offenlegen müssen, sind die Beträge, die sie erhalten für die Mandate. Sie müssen nur deklarieren, ob eine Tätigkeit ehrenamtlich oder entgeltlich erfolgt. Und jetzt besteht zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass eine Interessensgruppe durch die Entschädigung vom jeweiligen Parlamentsmitglied erhöhen, weil der Betrag ist ja nicht öffentlich, aber kann natürlich dazu dienen, die Kampagne zu finanzieren. Und das Parlamentsmitglied kann dann einfach die Entschädigung als Eigenmittel deklarieren.
Lukas, welche Rolle spielen die Geld aus Mandat für die Politikfinanzierung in der Schweiz?
Ich werde dazu nochmal das Beispiel vom Eigenmietwert und von der Eigenmietwertabstimmung bringen. Dort haben wir jetzt darüber geredet, was im Abstimmungskampf, wie viele Mittel hier eingesetzt werden. Was man gerne vergisst, ist, dass ja die Vorlage entstanden ist im Parlament. Dort hat es jahrelange Auseinandersetzung gegeben, wie das genau aussieht. Oder? Wir kennen es, Abschaffung vom Eigenmietwert und auf der anderen Seite Abschaffung von diesen Abzugsmöglichkeiten bei der Steuererklärung. Und zurück zu deiner Frage, genau dort spielt es eben eine Rolle, welche Interessen im Parlament, nicht im Abstimmungskampf, im Parlament die einzelnen Parlamentarierinnen spielen. Und dort hat sich gezeigt, dass eben die Rechten sehr fest lobbyiert haben, dass diese Vorlage genau so rausgekommen ist, wie sie jetzt da ist. Nämlich unter dem Strich mit mutmaßlichen Steuerausfällen in Milliardenhöhe. Das heisst ja, handkehrum, es gibt auch mutmaßliche Steuergewinne bei den HauseigentümerInnen. Das heisst, das ist ein super Beispiel, wie man sieht, dass im Parlament lobbyiert worden ist. Und vor dem Hintergrund ist es eben extrem wichtig, dass man weiss, welche Akteure hier Hauseigentümerverbands.
Und sind das viele gewesen?
Ja, ich habe das nochmal nachgerechnet. Es sind mit einem bezahlten Mandat vom Hauseigentümerverband im National- und Ständerat sind es also 12 Leute. Das heisst, 12 Leute von 246 sind auf der Payroll. Kann man sagen, das ist gar nicht so viel. Das sind immerhin 5%. Und diese Leute haben ein direkt bezahltes Mandat. Odile hat es gesagt, wir wissen leider nicht, wie viel sie überkommen für das Mandat, aber die haben ein direkt bezahltes Mandat und das sind natürlich die Opinion Leaders ihrer Fraktion. Die sagen ihren FraktionskollegInnen auch schon, wie sie abstimmen müssen.
Jetzt sagen solche Politikerinnen und Politiker oft, wenn man sie darauf anspricht, auf ihre Mandate und was sie daraus verdienen oder auch nicht, sagen sie, das ist eigentlich, das geht euch oder das geht der Öffentlichkeit nichts an, das ist meine Privatsache. Warum, Odile, ist Transparenz wichtige Politik?
Ja, ich habe auf Podien euch immer den Einwand gehört, Anstand kann man nicht regulieren, weil Parlamentsmitglieder sagen, ich tue ja das ja sowieso offenlegen von mir aus. Transparenz ist aber etwas, was sie auf eine sehr grundsätzliche Art und Weise braucht. Und zwar, weil die Wahl- und Abstimmungsfreiheit ein Grundrecht ist, das in der Bundesverfassung garantiert ist. Und das Grundrecht, das gibt uns eigentlich das Recht, über relevante Informationen zu verfügen, um nachherkennen, auf eine informierte, bewusste, freie Art und Weise abzustimmen. Wenn es jetzt konkret um Mandat geht, aber es ist natürlich ein Thema, das nachher die ganze Politikfinanzierung betrifft, dann sind vor allem Mandate problematisch, die eigentlich mit wenig Aufwand viel verdient wird, weil da entsteht eigentlich eine Art Gegenleistung für erwartete Inputs, die man dann im Parlament gibt. Aber ganz allgemein brauche ich ja als Stimmbürgerin gewisse Informationen, um entscheiden zu können. Sonst weiss ich nicht, welche Akteure hinter einer bestimmten Vorlage stehen, welche Interessen die Vorlage unterstützen. Und das ist ja doch eine relevante Information, um zu verstehen, wer da euer Geld investiert und hat da ein Interesse, dass es auf eine bestimmte Art und Weise nachher rauskommt.
Lukas, wie siehst du das? Warum ist es wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger wissen, wer ihre Politiker finanziert?
Ich glaube, in der Schweiz gibt es einen grossen Mythos. Also nein, es gibt ganz viele Mythen. Aber einen grossen Mythos gibt es im Bereich der Politik. Das ist der Mythos vom Milizparlament. Wir haben ein Milizparlament und zu dem Mythos gehört, dass man sagt, ja, Leute haben einen Beruf, machen irgendetwas, schaffen irgendetwas und dann werden sie im National- oder im Ständerat oder sonst in ein politisches Amt gewählt und dann tun sie auch ihre Erfahrungen, ihre Kenntnisse und meinetwegen auch ihre Interessen aus genau dem Beruf oder aus dieser Branche oder aus dem Verband von dieser Branche vertreten. Das gehört zu dem Mythos vom Milizparlament und ich glaube in Tat und Wort, es ist umgekehrt. Leute werden aus irgendeinem Grund ins Parlament gewählt und dann erst werden sie Interessenvertreter. Das sieht man bei ganz konkreten Beispielen. Man sieht es zum Beispiel in der Gesundheitskommission. Dort, wir haben das auch schon mal erwähnt, dort hat es zum Beispiel ein Mitglied von der Gesundheitskommission gegeben, wo unterein ist, out of the blue, Präsident von Santé Suisse geworden ist. Das ist einer der Krankenversicherungsverbände. Und das ist die Wirklichkeit. Und was mit dem Problem eben verbunden ist, ist das Problem, dass nachher die Leute im Parlament und noch viel mehr in den Kommissionen zum Teil eins zu eins die Interessen von diesen Verbänden weitertragen. Ich habe selber mal recherchiert beim Versicherungsverband. Das ist im Wortlaut, sind dort Interessen vom Versicherungsverband in eine Versicherungsverordnung eingeflossen. Und das ist das Problem. Und wenn man nicht weiss, was die Leute für all das bekommen, dann fehlt aus meiner Sicht ein riesiges Puzzleteil vom Verständnis, wie bei uns Politik funktioniert.
Also mit Geld kann man nicht unbedingt eine Abstimmung kaufen, aber Geld spielt eine wichtige Rolle in der Schweizer Politik und man weiss nicht genau wo. Das war der Republik Polit-Podcast Sondersession zur Politikfinanzierung. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und auf eure Fragen. Falls etwas unklar ist geblieben, könnt ihr auch unsere Sondersession-Podcast-Ausgabe zum Lobbying hören. Ihr findet sie auf der Webseite oder in der App. Schreibt uns entweder im Dialog von der Republik oder via E-Mail auf audio@republik.ch. Merci fürs Zuhören und vielen Dank euch zweien, Odi Lammann und Lukas Häuptli, fürs Mitdiskutieren.
Merci
vielmals für das Gespräch.